Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon. Herzlich willkommen. Die EU-Kommission knöpft sich mal wieder ein US-Unternehmen vor. Diesmal droht der Social-Media-Plattform X von Elon Musk eine hohe Geldstrafe. Warum, das hören wir gleich. Außerdem geht's heute nach Frankreich, wo die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele auf Hochtouren laufen. Ein Mega-Event, an dem viele Konzerne mitverdienen und das gleichzeitig aber auch als Bühne dienen soll für kleine gemeinnützige Betriebe. Zum Start aber schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf. Da steht heute ja China im Fokus. Die Handelsbeziehungen sind zwar ziemlich angespannt, nicht nur weil die EU die Importzölle auf E-Autos angehoben hat. China exportiert ja viele Produkte zu teilweise sehr günstigen Preisen in die Welt. Und das läuft, Stefan Wolf, das zeigen die Außenhandelszahlen von heute Morgen, immer noch sehr gut, oder?
Das möchte man meinen beim Blick auf die Exportzahlen, denn die Ausfuhren Chinas sind im Mai um 8,6% gewachsen gegenüber dem Mai vergangenen Jahres. Allerdings zeigen die Zahlen Licht und Schatten, denn die Importe gingen zurück, besonders stark übrigens die Importe aus deutschen Landen. Das deutet natürlich darauf hin, dass es in China eine schwache Inlandsnachfrage gibt und damit einen eher schwachen Konsum. Das sind Zahlen, die ich gerne vertiefen würde mit Ulrich Kater, er ist Chefvolkswirt bei der Deka Bank. Herr Kater, mit Blick auf die Exporte könnte man wirklich denken, in China läuft's rund.
Ja, mit Blick auf diese eine Zahl ist es so, aber schon der Blick auf die zweite Zahl, die kommt nämlich nächste Woche, die Bruttoinlandsproduktentwicklung bleibt schwach. Und das deutet eben darauf hin, dass die chinesische Wirtschaftsentwicklung zunehmend ungleichgewichtig wird. Man bleibt bei den alten Rezepten der Exportentwicklung ohne Anerkenntnis der Tatsache, dass man mittlerweile so weit entwickelt ist, dass man die Binnenwirtschaft weiter voranbringen muss. Und alles in allem resultiert das dann auch in einem nicht mehr steigenden Einkommen für die chinesischen Bürgerinnen und Bürger. Es geht nicht mehr voran. Die Arbeitsmärkte zeigen auch große Schwierigkeiten an. Es stehen nicht ausreichend Arbeitsplätze für insbesondere im Dienstleistungsbereich ausgebildete Menschen zur Verfügung. Und alles in allem zeigt, das chinesische Wirtschaftsmodell ist in die Jahre gekommen und ist nicht in der Lage, sich anzupassen.
Da schauen wir gleich noch mal drauf. Vorher noch die Frage, der Anstieg der Exporte, die wir jetzt gesehen haben, hat das irgendwas mit den Zöllen zu tun, die ja in Zukunft erhoben werden auf E-Autos aus China zum Beispiel? Hat man da schnell noch mal bestellt, bevor es teurer wird?
Das ist immer die Vermutung bei solchen Themen, die absehbar sind, ob es Zölle sind oder auch Mehrwertsteuererhöhungen, wo ein Termin schon feststeht. Das können Vorzieheffekte sein. Aber die Exportstrategie, die ja auf den ersten Blick sehr erfolgreich ist in China, stößt in mehreren Bereichen an ihre Grenzen. Zum einen eben dadurch, dass wir einen extremen Preisverfall haben, der auch chinesische Unternehmen zwingt, unter Kosten zu verkaufen und damit große Verluste auch für diese Unternehmen hervorbringt. Und zum anderen auch in der Bereitschaft der Handelspartner, genau diese Praktiken eben mitzumachen. Wir sehen, dass die Handelsbarrieren gegen China sich aufbauen. Und auch das weist darauf hin, dass das Wirtschaftsmodell, was China stur weiterfährt, nicht angemessen ist.
Die chinesische Regierung reagiert ja mit dem Preisdruck durch Subventionen. Das hat man vor allen Dingen in der Solarwirtschaft gesehen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Was ist jetzt das Rezept dagegen? Noch mehr Subventionen? Wo soll das Geld herkommen?
Das müssen die Chinesen beantworten, wie weit sie diese Strategie mitmacht. Handelspartner hierzulande müssten sich eigentlich zurücklehnen können. Wer beschäftigt nicht gerne einen Handwerker, der bereit ist, unter seinen Kosten eine Rechnung zu stellen? Insofern wäre dieser Aspekt ja aus Sicht des Konsumenten bei extrem niedrigen und weiterfallenden Preisen aus China sogar zu begrüßen. Es geht natürlich für die westlichen Wirtschaftspolitik aber um die langfristigen Aspekte. Eine Marktaufteilung durch Subventionen Richtung China und der Abbau von Kapazitäten hierzulande sind aus verschiedenen Gründen nicht tolerabel. Und deswegen ergeben sich ja immer größere Widerstände gegen diese chinesische Politik. Das bedeutet, dass diese Praxis, subventionierte Exporte in die Welt zu schicken, so nicht durchhaltbar ist.
Ziel der chinesischen Wirtschaftspolitik ist es ja, den Wohlstand in China auf eine breite Basis zu stellen, also einen Mittelstand zu etablieren. Kann das angesichts der aktuellen Entwicklung noch gelingen?
Nein, die innerchinesischen Wirtschaftsdaten deuten eben in die Gegenrichtung. Die Lohnentwicklung stagniert, daraufhin stagnieren auch die Preise im Inneren. Wir haben sogar teilweise deflationäre Tendenzen gehabt. Der Arbeitsmarkt zeigt, dass die Ausbildungsprofile, die eigentlich auch geschaffen worden sind im Dienstleistungsbereich, im IT-Bereich, durch staatliche Eingriffe gar nicht mehr verwendet werden können. Und das hängt daran, dass die Partei in China eben meint, jede weitere Entwicklungsstufe der Wirtschaft selbst vorher zu bestimmen zu können. Und das ist in der Vergangenheit kein besonders gutes Rezept gewesen.
Einschätzungen von Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank. Dankeschön.
Ja, danke schön auch aus dem Kölner Studio. Soweit zur chinesischen Wirtschaft. Diese Außenhandelszahlen aus China, haben die heute den DAX stützen können?
Die haben durchaus dazu beigetragen, dass sich die Stimmung hier weiter aufgehellt hat. Hauptmotor der Kursgewinne ist aber nach wie vor die erwartete Zinssenkung in den USA, die ja bereits im September erfolgen soll. Das führt zu einem Rekord nach dem anderen an der Wall Street, hat aber auch dazu geführt, dass sich hier die Stimmung weiter aufgehellt hat. Der DAX mit 65 Pluspunkten bei 18.600 Punkten.
Der angebliche russische Anschlagsplan gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger, der hat die Politik ja ganz schön aufgeschreckt. Wie besorgt ist man denn an der Börse?
Durchaus sehr besorgt. Die Reaktionen sehr verhalten. Die Aktienkurse zeigen sich völlig unbeeindruckt von den Vorgängen. Bei Rheinmetall hält man sich auch bedeckt. Man kommentiert aus Sicherheitsgründen die Vorgänge nicht. Anders bei Hensoldt. Hier hat man gesagt, man will die Sicherheitsbemühungen noch verstärken.
In den USA beginnt ja heute die Berichtssaison. Traditionell mit den großen amerikanischen Banken. Liegen da schon Geschäftszahlen vor?
Da braucht man noch etwas Geduld. 14:30 kommen die ersten Zahlen. Dann aber kommt das Dicke mit heute JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo.
Wenn wir auf den Devisenmarkt schauen, da gibt es heute viel Bewegung beim Yen und auch Gerüchte über eine Intervention.
Ja, der Yen ist innerhalb weniger Stunden um 3% gegenüber dem Dollar gestiegen. Das hat natürlich Spekulationen hervorgerufen, dass es eine Intervention gegeben haben könnte. Während der Euro aktuell etwas stärker liegt mit einem Dollar 0,892. An den Anleihemärkten ist die Umlaufrendite um 4 Basispunkte gesunken auf 2,53%. Gold verteuert sich um 18,08 Dollar auf 2.401,63 Dollar.
Börseninformationen von Stefan Wolf. Vielen Dank. Schon die Twitter-Übernahme im Oktober 2022 lief äußerst turbulent. Seitdem steht Elon Musk und sein soziales Netzwerk, das inzwischen X heißt, in der Kritik. Der Vorwurf, dort werde nicht entschieden genug gegen Falschinformationen und Hetze vorgegangen. Das hat inzwischen auch die Europäische Kommission auf den Plan gerufen, die nun auch mit ihrem neuen Digitale-Dienste-Gesetz eine Handhabe hat, solche Plattformen in ihre Schranken zu weisen. Heute hat die Kommission erste Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Aus Brüssel, Caroline Born.
In 3 Fällen verstößt die Plattform X gegen ein neues Digitalgesetz. Zu dieser vorläufigen Einschätzung kommt die EU-Kommission. Stein des Anstoßes ist unter anderem der blaue Haken auf X.
Les coches bleues ne doivent pas influencer ou manipuler les utilisateurs.
Der blaue Haken dürfe, so ein Kommissionssprecher, die Nutzer nicht in die Irre führen. Das ist aber nach Ansicht der Kommission momentan der Fall. Nutzerkonten mit blauem Haken erwecken demnach den Anschein, dass deren Inhaber verifiziert sind, deren Echtheit also überprüft ist. So war es, bevor X in den Besitz von Milliardär Elon Musk übergegangen ist. Ein blauer Haken bestätigte, dass die Konten prominenter Nutzer oder Institutionen wirklich von ihnen betrieben wurden. Nach einer Prüfung durch die Plattform, die damals noch Twitter hieß. Mittlerweile gibt es den blauen Haken auch gegen Bezahlung. Das Bezahlmodell führt der EU-Kommission zufolge dazu, dass Fake-Accounts mit Haken den Anschein erwecken, überprüft zu sein. Dahinter können sich aber falsche Konten verbergen, zum Beispiel von Politikern oder Prominenten. So können die Nutzer getäuscht werden. Auch andere Regeln des Digitale-Dienste-Gesetzes, kurz DSA, hat X nach einer ersten Einschätzung der Kommission verletzt. Wissenschaftler erhalten keinen ausreichenden Zugang zu Daten auf der Plattform. Diese Einblicke sind nötig, um beispielsweise die Verbreitung von Desinformation auf X nachzuvollziehen. Über mangelnde Transparenz beklagt sich die Kommission auch in einem dritten Punkt. X biete kein umfassendes Archiv für bei sich geschaltete Werbeanzeigen. Damit sollen die Nutzer nachvollziehen können, wer eine Werbung geschaltet hat und aufgrund welcher Kriterien sie den Nutzern angezeigt wird. Auch durch solche Archive ist es möglich, Online-Kampagnen aufzudecken. Russland hatte zuletzt massenhaft Werbeanzeigen geschaltet, die Desinformation enthielten.
X a désormais la possibilité de consulter notre dossier d'investigation.
Die Ergebnisse der Untersuchung könne X nun einsehen, erklärt der Kommissionssprecher. Dann hat die Online-Plattform das Recht, dazu Stellung zu beziehen. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht. In der Kommission rechnet man mit mehreren Monaten. Anschließend wird entschieden, ob X tatsächlich gegen das digitale Dienstegesetz verstoßen hat. In diesem Fall drohen Strafen von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes der Plattform. Gegen X ermittelt die Kommission außerdem wegen der mutmaßlichen Verbreitung illegaler Inhalte und weil die Plattform ihre Inhalte nicht ausreichend moderiert. Ergebnisse dazu liegen noch nicht vor. X wird schon länger dafür kritisiert, zu lasch gegen Falschinformationen und Hassnachrichten auf der Plattform vorzugehen. Dazu verpflichtet die Online-Dienste das digitale Dienstegesetz.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born. Bei der ganzen Aufregung um die Wahlen in Frankreich ist fast in Vergessenheit geraten, dass schon in 2 Wochen die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Ein sportliches Großereignis, das bei all der Vorfreude auch stets kritisch begleitet wird. Stichwort Nachhaltigkeit, Ressourcenmanagement, hohe Investitionen. Hier wollte Paris von Anfang an neue Standards setzen und im Rahmen der Spiele auch die lokale Wirtschaft fördern und auch Betriebe, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Dafür wurde eine sogenannte Sozialcharta ins Leben gerufen mit bestimmten Quoten. Ob das funktioniert hat und wie die Beteiligung in der Praxis aussieht, berichtet Susanne Krause.
Ein heller Saal in einem Gewerbeneubau im Pariser Osten dient Hawa au Féminin als Schneideratelier. Der Verein bietet obdachlosen Frauen Ausbildung und Job und hilft ihnen bei der Wohnungssuche. 2 Dutzend Angestellte fertigen im Atelier Modekreationen aus Stoffrestbeständen, Spenden renommierter Modemarken. Chandrani Vigamana stammt aus Sri Lanka, lebte in Paris 10 Jahre auf der Straße und verdankt Hawa au Féminin ein neues Leben. Die Mit-50erin erzählt, dass für die Olympiade hier 1000 Schlüsselanhänger aus Nylonbändern hergestellt wurden. Wir haben Material vom Bau einer Olympiasporthalle verwertet, das sonst im Müll gelandet wäre, und daraus Souvenirs für Besucher der Baustelle fabriziert. Es war keine einfache Arbeit, oft brachen die Nadeln ab, aber wir haben es hingekriegt. An den Auftrag kam der Verein über eine öffentliche Ausschreibung. Das habe Hawa au Féminin Türen geöffnet, sagt Vereinsgründerin Hawa Songaré. Nun ist die Pariser Stadtverwaltung auf uns zugekommen, um ihre Angestellten einzukleiden. Auch der Disney-Park nahe Paris zeigt Interesse an unserer Arbeit. Mit den Schlüsselanhängern haben wir bewiesen, dass wir als soziales und solidarisches Unternehmen Qualitätsarbeit liefern und wettbewerbsfähig sind. 500 Akteure im Bereich soziale und solidarische Wirtschaft sind für die Pariser Olympiade und die Paralympischen Spiele tätig. Ein YouTube-Clip stellt einige vor.
Le Pavé, on a eu l'opportunité de réaliser 11000 sièges de gradins composés à 100% de matière recyclée.
Eine Start-up lieferte 14000 Arenasitze aus recyceltem Plastik. Ein Verband beschäftigt Menschen mit Behinderungen in der Wäscherei im Sportlerdorf. Ein Verein will aus Essensresten aus der Dorfkantine Energie und Dünger gewinnen. Diese und weitere Beispiele sind in einer aktuellen Ausstellung in Paris zu sehen, im Maison des Canaux. Eine Vitrine für die soziale und solidarische Wirtschaft, die die Stadtverwaltung 2017 aus der Taufe hob. Die Einrichtung legte eigens ein Olympia-Förderprogramm auf, erklärt Mitarbeiterin Mathilde Ederi. Anfangs mussten wir erklären, wie sich die Märkte für Akteure der sozialen und solidarischen Wirtschaft öffnen lassen. Dann haben wir den Akteuren vermittelt, wie sie sich bei öffentlichen Ausschreibungen bewerben können. und dass man sich bei einem solchen Großprojekt wie der Olympiade zusammenschließen muss. Und drittens haben wir auf einer eigens lancierten Plattform Akteure zusammengebracht. Dieses Programm wurde als Antwort auf die Sozialkarte aufgelegt, die die Solideo, die staatliche Gesellschaft für den Bau der Olympia-Infrastruktur, mit Arbeitgeberverband und Gewerkschaften ausgehandelt hat. Diese Charta gibt ehrgeizige Quoten vor, damit die Olympischen Spiele der lokalen Wirtschaft zugutekommen, in sozialer und solidarischer Manier. Eine Weltpremiere. Stolz erklärt Nicolas Ferrand, Generaldirektor der Solideo: Unter den 2.500 Betrieben, die für die Solideo tätig sind, zählen 203 zum Sektor soziale und solidarische Wirtschaft. Wir wollten, dass gemessen am Auftragswert ein Viertel des Marktes kleinen und mittleren Betrieben sowie Akteuren der sozialen und solidarischen Wirtschaft vorbehalten bleibt. De facto ist es mehr, nämlich mehr als ein Drittel. Ganz generell spiele die soziale und solidarische Wirtschaft eine wichtige Rolle im Land, sagt Maxime Baduel, der im Wirtschaftsministerium diesen Sektor betreut. Auf diesen Wirtschaftsbereich gehen knapp 10% des Bruttoinlandsprodukts und 14% aller Jobs in der Privatwirtschaft zurück. Dass die Akteure der sozialen und solidarischen Wirtschaft mit ihrem Einsatz bei den Olympischen Spielen quasi ihre Feuertaufe bestanden haben, wird das Wachstum dieses Sektors weiter beflügeln.
Aus Paris Susanne Krause. Seit der Pandemie kennt fast jeder das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech, das mit seiner Technologie ja eigentlich neue Therapien gegen Krebs voranbringen will. Geht es um neuartige Zell- und Gentherapien, ist aber auch ein anderes deutsches Unternehmen ganz vorne mit dabei, Miltenyi. Tom Funke stellt es vor für unser Firmenporträt.
Laut dröhnt es aus einem kleinen Raum mit niedrigen Decken im Hauptquartier von Miltenyi Biotech. Hier steht eine Siebmaschine, sie sortiert winzige eisenhaltige Kugeln genau nach einer festgelegten Größe. Seit 1989 stellt das Unternehmen diese magnetischen Kugeln her. Nötig sind sie für die magnetisch aktivierte Zellsortierung, kurz MAX. Entwickelt hat das Verfahren der Firmengründer Stefan Miltenyi. Heute ist die magnetische Zellsortierung in Medizin und biopharmazeutischer Forschung Standard und Miltenyi in diesem Gebiet ein wichtiger Marktakteur. Mit dem Verfahren kann man körpereigene Zellen voneinander trennen. Wichtig ist das etwa bei Blutwäsche- oder Stammzelltherapien. Und der Bedarf sei da, erklärt Waldemar Schäff, Gruppenleiter im Teilbereich Kugelfertigung bei Miltenyi.
Die Variante, die wir jetzt hier sehen, bis zu 8.000, 9.000 Stück pro Tag. Und ja, die LS-Säule ist mit die älteste, die wir hier so haben im Unternehmen. Ist auch der absolute Highrunner an Säulen. Davon machen wir rund 1 Million Stück pro Jahr.
Rund um das MAX-Verfahren hat Miltenyi Biotech ein ganzes Produktökosystem entwickelt und bietet mittlerweile nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 22.000 Produkte in 73 Ländern an. Begonnen hat alles mit wenig Startkapital aus studentischen Jobs, erinnert sich Firmengründer und Eigentümer Stefan Miltenyi.
Ja, das hat alleine gestartet. Also im Keller habe ich dann solche Geräte zusammengeschraubt, die ich in meiner Diplomarbeit entwickelt hatte. Und dann war ich eingeladen worden in verschiedene Forschungsinstitute. Und das war genau das, was sie brauchten. Und dann habe ich dort meine ersten Verkäufe getätigt.
Heute hat das Unternehmen weltweit 4.700 Mitarbeitende aus mehr als 70 Ländern. Doch auch jetzt noch werden die Prototypen der Geräte in den Katakomben des Hauptquartiers in Bergisch Gladbach produziert. Hinter einer wuchtigen Tür findet sich eine große Halle, vollgestellt mit verschiedenen Geräten. Hier hat Robert Donnewend das Sagen. An 5 sogenannten rechnergestützten Bearbeitungszentren können er und sein Team kleine Einzelteile und ganze Prototypen produzieren. Das alles passiere Hand in Hand mit der Entwicklungsabteilung.
Ist natürlich sehr vorteilhaft, alles hier in einem Haus zu haben. Eine Tür weiter ist die Entwicklung, die Konstruktion. Mit denen bauen wir da natürlich dann zusammen an der Konstruktion rum. Und wenn wir Probleme haben, brauchen wir nur rübergehen und direkt mit denen klären. Meistens kommt der Konstrukteur rüber, guckt sich das an der Maschine an, sagt, können wir so lassen oder nochmal anpassen. Dann ist das innerhalb von wenigen Minuten schon erledigt.
Gerade wird in einem großen Aluminiumblock ein Loch gefräst. Die Maschine arbeitet auf 2 µ genau, Das sei in der Medizintechnik nötig, erklärt Robert Donovan. In das Loch kommen später
Umlenker, Spiegelhalter, Filter, Laser und. Das kommt alles da rein. Das ist auch das Herzstück von unseren Anlagen hier. Das sind auch halt die Bauteile, die hauptsächlich hier bei uns nur im Unternehmen gefertigt werden, weil wir da einfach das Know-how hier behalten wollen. Da arbeiten wir jetzt schon fast 20 Jahre dran.
Alles im Haus und aus einer Hand den Kunden anzubieten, das sei die große Stärke von Miltini Biotech, betont auch der Unternehmenschef und Eigentümer selbst.
Was uns besonders macht, ist unsere Fähigkeit, so viele Technologien zusammenzubringen. Von den Bereichen Gerätebau, Pharmazeutik, Biotechnologie bis zu komplexen Therapien.
Derzeit werden die Forschungs- sowie Produktionsflächen in Bergisch Gladbach und weltweit erweitert. Das Unternehmen plant zum Beispiel auch die Herstellung eigener Mikrochips für seine Geräte. Dabei wächst das Unternehmen rasant. Durch den anhaltenden Boom in der Zellforschung stieg der Umsatz im Jahr 2022 auf 880 Millionen Euro. Zudem forscht Miltini Biotech seit 5 Jahren an eigenen Zelltherapien im Bereich Blutkrebs und Autoimmunkrankheiten. Das sei der logische nächste Schritt gewesen, sagt Stefan Miltini. Vor einem Zellseparator stehend erklärt er,
da sind die Zellen halt des Patienten und da werden erst bestimmte Zellen herausseperiert. Dort bringen wir dann ein neues Gen ein, was einen neuen Rezeptor, also ein neues Werkzeug auf den Zellen draufbringt. Und diese Zellen, wenn sie nachher zurück in den Patienten kommen, die reagieren so, als ob der Patient zum Beispiel einen Schnupfen hätte und detektieren jetzt die Tumorzellen und räumen die dann ab. Und was man jetzt sieht, ist halt dort vorne, das Gerät hat eine grüne Lampe leuchtet, das ist gerade aktiv und das macht jetzt auch Zellen für einen Patienten in unserem Clinical Trial.
Die klinischen Studien sollen dieses Jahr abgeschlossen werden, sodass eine Zulassung in Europa und den USA in 1,5 Jahren möglich sei. Und weitere Zelltherapien etwa für Bauchspeicheldrüsenkrebs werden gerade entwickelt. Dabei sieht sich das Unternehmen als Teil der wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft, ist hier gut vernetzt und teilt das Ziel, möglichst viele Krankheiten wirkungsvoll zu bekämpfen.
Über Miltini Biotech, Tom Funke. In der Wirtschaftspresseschau geht es unter anderem um die Entscheidung der Bundesregierung, chinesische Technik in den deutschen 5G-Netzen zu verbieten.
Hinter dieser Nachricht verbirgt sich kein Manifest deutscher Entschlossenheit, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Tatsächlich sind der viel zu späte gefällte Beschluss und das jahrelange Gezerre darum ein Zeugnis von Hasenfüßigkeit, Inkonsequenz und Unverantwortlichkeit. Es ist das alte Gebrechen der deutschen China-Politik. Tatsächliche oder gespielte Blauäugigkeit trifft auf Sorge um deutsche Wirtschaftsinteressen. Und so riskiert man die Sicherheit der kritischen Infrastruktur des Landes aus Angst vor Pekings Revanche und wegen der Sorgen deutscher Unternehmer, die sich selbst in allzu große Abhängigkeit von China begeben haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, in China passiert auch in der Wirtschaft nichts ohne den Staat und die diesen beherrschende Partei. Und die verfolgt nun einmal ganz offen geostrategische Ziele, die auf eine Untergrabung der Sicherheit anderer Länder zielen. Die jetzigen Beschlüsse der Bundesregierung können nur der erste Schritt sein. Die Technik bleibt ja nicht stehen. Und künftig sollte man von vornherein mehr auf die Sicherheit achten und nicht naiv annehmen, jedes Unternehmen sei irgendwie harmlos. Das deutsche Start-up Helsing, das künstliche Intelligenz für das Militär entwickelt, hat sich frisches Kapital gesichert. Dazu meint die Börsenzeitung, mit 450 Millionen Euro Eigenkapital ist die Finanzierungsrunde höchst bemerkenswert. Das frische Geld für Helsing soll zur Produktentwicklung eingesetzt werden. Es geht passend zum NATO-Gipfel in Washington um die Sicherung der europäischen Souveränität. Mit der Ukraine war Helsing längst im Geschäft. Jetzt kommen neben Büros in London und Paris auch eine Niederlassung in Estland und neue Kunden aus Osteuropa hinzu. Man gibt sich paneuropäisch. Das Ganze zeigt, wie bedrohlich der Krieg in der Ukraine ist. Im Handelsblatt geht es um den US-Chip-Hersteller AMD, der die finnische KI-Firma Silo AI übernommen hat. Die Finnen galten bislang als eines der ganz wenigen KI-Unternehmen aus Europa mit globalem Potenzial. Hinter dem Zukauf von Silo AI steckt ein besonderes Kalkül. Die meisten KI-Projekte bauen bislang auf Chips von Nvidia auf. Es gibt nur wenige Anbieter, die einen alternativen Weg einschlagen. Silo AI ist einer davon. Die Finnen setzten schon früh auf Halbleiter von AMD.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Hier folgt gleich im Deutschlandfunk Deutschland heute mit Sonja Meschkat am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.